Soll ich das Zauberwort sagen oder macht das nur Alex durchgängig?
Das haben wir abgeschafft. Die Frau Alex hat sich beschwert, wenn wir das immer davor gehängt haben.
Wie langweilig.
Ich fand's auch gut, aber du weißt, wie das ist. Wenn die Frau in der Runde was sagt, dann gibt's da keinerlei Widerrede.
Das ist richtig.
Nun denn, dann?
Attacke!
Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 134. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Marvin.
Hallo.
Und als Alex-Ersatz der Krümel vom Sci90 Podcast. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend. Ich melde mich aus dem noch 5 Grad warmen Bielefeld. Mal wieder.
Die Stadt, die nicht existiert, aber Temperaturen hat.
Ja, aber die eventuell zumindest für mich so ein Schlüsselerlebnis hatte am letzten Wochenende. Als Bielefeld gegen Fürth 4-1 gewann und ich das Gefühl hatte, ich glaube, die Eintracht macht heute genau so ein Spiel. Nicht unbedingt dominant, aber kämpferisch über dem Gegner sein und dann nicht unverdient zu gewinnen.
Damit sind wir schon voll im Thema. Also ich habe ja vor Leverkusen an gar nichts geglaubt, quasi. Ich habe ja nur quasi unentschieden getippt, weil Alex sonst wieder kräftig mit mir geschimpft hätte.
Ja.
Ich habe das Spiel auch nicht gesehen und habe mich im Nachhinein geärgert. Ich habe dann irgendwann auf den Live-Ticker geguckt und stellte fest, 63. Minute, wir führen 1-0.
Ja, René, die Frage, die ich mir dir dann stelle, waren es denn wenigstens gute 90 Minuten oder hast du schon Schweißtropfen gehabt, so nach dem Motto, du bekommst nichts mit?
Nein, das war recht entspannt.
Ja, dann ist doch okay, weil ganz ehrlich, ich habe 90 Minuten gestanden, ja, ich habe so eine Live-Strömung, ja, von irgendeinem dubiosen Kanal gehabt, ja, weil ich ja keinen... Ich will jetzt das nicht weiter ausführen.
Ja. Ja.
Aus rechtlichen Gründen.
Ja.
Und war auf jeden Fall verhindert, das bei Sky zu gucken. Und habe ständig 90 Minuten komplett gestanden, weil ich es nicht ausgehalten habe. Aber in der ersten Halbzeit ging es eigentlich noch. Aber als wir dann das Tor geschossen haben und ich dann wirklich gemerkt habe, ach scheiße, da ist jetzt was möglich, hat es mich überhaupt nicht mehr auf den Stühlen gehalten. Ich bin hin und her geruschelt. Also das war dann doch sehr aufreibende. Insgesamt 90 Minuten, aber immerhin mit einem schönen Ende.
Nein, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, meine Erwartungen relativ runtergeschraubt habe quasi vor dem Spiel, war das jetzt nicht so das Problem. Ich habe gedacht, gut, unentschieden, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so spannend, dass es dich jetzt vom Hocker raus, und im schlimmsten Fall kriegen wir sowieso irgendwie 3 eingeschenkt, das willst du dann eh nicht sehen.
Ja,
von daher war ich dann eher so freudig überrascht, als ich gesehen habe, von wegen, wir führen, das war dann irgendwann so Mitte der 60. Minute, habe ich gesagt, jetzt... hoffen und beten, und irgendwann sagte mein Handy, zweite Halbzeit ist auch vorbei.
Ja.
Also von daher,
ja,
war das schon okay.
Du hast den Fehler gesucht im Handy, ne?
Ich habe bestimmt 3-mal die App geschlossen und wieder aufgemacht, um zu gucken, ob das Ergebnis auch wirklich richtig ist, ja?
Ja. Nein, ich hatte so ein Mittelding zwischen euch beiden irgendwie. Also bis auf den Unterschied, dass ich es komplett auch in HD gucken konnte. Das ist so eine Sache gewesen, erste Halbzeit war ich erstmal begeistert. Von dem Spiel an sich auch, und dass man es 0-0 gehalten hat. Und für mich war es die beste Defensivleistung der ganzen Hinrunde bis jetzt. Aber dann nach dem 1-0. Einerseits habe ich getwittert, wir kassieren eh noch das Ding. Alex hat das, glaube ich, auch geschrieben. Scheiße, ist das noch lang. Da waren es, glaube ich, noch 25 Minuten oder 20 Minuten zu spielen. Dazu wurde man auch einfach viel zu oft enttäuscht in der Hinrunde. Ich hatte gegen Schalke war ich nicht nervös. Ich war gegen Nürnberg nicht nervös. Gegen Wolfsburg war ich nicht nervös, weil ich irgendwie dachte, na, geht doch eh schief. Aber das Spiel jetzt am Sonntag, von Minute zu Minute, wurde der Puls deutlich intensiver und wahrscheinlich jenseits von Gut und Böse, und mein Hausarzt hätte mich wahrscheinlich in eine Klapse gesteckt mit dem Puls. aber dann so ab der 80. wurde ich ruhig. Ich wusste nicht warum. Ich hatte das Gefühl, heute klappt es. Und dann, als der Elfmeter kam, den José Lu, naja, schlecht geschossen war der ja nicht, der war einfach nur super gehalten. Aber beim Elfmeter selber, da entlud sich dann alles. Es war einfach so ein geiles Gefühl, endlich mal wieder 3 Punkte mitzunehmen. Und da kam der Puls zurück. Wir hatten dann eine Stunde später hatten wir nochmal Sendung. Ich glaube, die war völlig missraten, weil ich konnte gar nicht mehr richtig denken. Das war einfach, das waren Hormone, die da rauskamen bei mir. Die kannte ich so einfach gar nicht mehr. Wunderbar.
Ja. Ich glaube, ich wäre ab der 80. Minute nicht ruhig gewesen, weil gerade da ist ja die Zeit, wo wir sowieso regelmäßig irgendwie einen zwischen die Füße kriegen. Also
ja, eigentlich schon, aber ganz ehrlich, die letzten Spiele haben wir in den 80. Minute eigentlich keinen mehr kassiert, deswegen ist für mich das 80. Minute-Drama jetzt schon lang vorbei. Das sind auch so Dinge, die muss man dann auch irgendwann mal abhaken. Ja? Ich hatte ja vor dem, also in der letzten Woche hatte ich ja die Möglichkeit aufgezeigt, dass wir drei Punkte gegen Leverkusen holen können. Wenn wir wirklich auf den Mann gehen, komplett aggressiv und die auch die Gegenspieler, also die Leverkusen auch entnerven. Und ich finde, so hat es die Eintracht auch gemacht. Ja? Also von der ersten Minute an, auch zum Beispiel auch ein Flum, der für mich jetzt kein tolles Spiel gemacht hat, ganz klar. Aber der war für mich, sag ich mal, den habe ich ja monatelang immer kritisiert. Aber selbst ein Flum, muss ich echt sagen, der war wenigstens bissig. Der hat sich von der Galligkeit, von einem Schreck anstecken lassen. Der hat, andauernd auch mit den Leverkusenern diskutiert. Da gab es immer wieder Diskussionen. Ich glaube, die Rolfes und Flum haben sich mehrere hitzige Wortgefechte geliefert. Das ist übrigens auch alles nur auf dem Spielfeld geblieben. Ich muss auch sagen, dass ich von den Leverkusen, so wie ich es mitbekommen habe, nach dem Spiel kaum einer noch beschwert hat. Das ist alles auf dem Platz geblieben, muss ich sagen. Finde ich eine faire Sache. Die Eintracht hat sehr, sehr heftig körperlich agiert, aber genau so kommst du halt möglicherweise zu einem Erfolg, und ich bin froh, dass es gegen Leverkusen auch wirklich mal geklappt hat. Weil, wie ihr gerade auch so schon geschildert habt, es war halt unglaublich wichtig.
Ja, du hast Flum erwähnt. Ich fand, der fiel gar nicht so unbedingt auf. Ist also schon besser als die letzten Male. Für mich, was ich viel intensiver fand, war der Rosenthal. Was der gegen Nicosia gemacht hat, das war unter aller Sau. Das war ein Fremdkörper im Team. Aber für mich, die ersten 10 Minuten waren nicht gut. Aber danach, was der gelaufen ist und geackert ist. Und dann kam heute vom Eintracht News Statistik-Tweet, was wir ja pro Woche ungefähr 10 Mal um die Ohren gepfeffert bekommen, kam auch nochmal die Bestätigung, 12,8 Kilometer, glaube ich, gelaufen. Und das ist schon ein irrer Wert. Und da ist ein absolutes Sonderlob dafür.
Ja, wie gesagt,
was Laufleistung angeht. Ja, und hat natürlich auch eine schöne Chance gehabt.
Ja, stimmt. Das ist halt genau das Ding. Ich meine, wir werden ja nachher noch auf die Aufstellung für das freitägliche Spiel zu sprechen kommen. Aber ich muss halt auch sagen, ja, ich mag den Rosenthal ja nicht so wirklich. Also ich meine jetzt nicht vom Typ, das kann ich nicht beurteilen, aber vom Spielerischen gefällt er mir momentan nicht. Muss aber auch sagen, dass auch bei ihm die Einstellung zumindest gestimmt hat. Ist auch noch ein paar Mal zu sehr hinten dran gelaufen, aber auch da waren halt eine Besserung zu spüren. Für mich muss ich halt sagen, es war insgesamt so, dass die Mannschaft sich, ich weiß nicht, ob es auch damit zusammenhängt, dass ein Schreck halt, der für mich wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat, also überall aktiv war, auch wenn er teilweise schlechte Noten bekommen hat, das ist mir auch egal, wichtig ist, was wir sehen, ja, und ich habe einen Schreck gut gesehen, und das ist, also, und ich denke, das wird beim Trainer eh nicht angekommen sein, weil das Unruheherd war und er ist immer gelaufen und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, das hat mir richtig gut gefallen, und die Mannschaft an sich war vom Einsatz endlich da, wo ich sie sehen will. Endlich da, wo ich das Gefühl habe, okay, sie nimmt den Kampf gegen den Abstieg an.
Zustimmung soweit, was die Defensive angeht. In der Offensive, gut, das kannst du nicht erwarten gegen Leverkusen, dass in der Offensive alles funktioniert, aber in der Offensive war Schrück für mich der schwächste Mann quasi. Immer wenn er den Ball hatte, wurde es unruhig. Auch im Aufbauspiel. Es gab eigentlich das ganze Spiel über kaum ein ruhiges Aufbauspiel seitens der Eintracht.
Ja, aber ein ruhiges Aufbauspiel, wie willst du das denn gegen Leverkusen gehen?
Ja.
Die waren ja ihrerseits doch auch total, sind ja total gut an den Mann gegangen. Die haben ja
jetzt ein
schlechtes Spiel gemacht.
Natürlich, das die haben auch, wenn die Presse stimmt, 52% Zweikämpfe gewonnen, die Eintracht 48.
Ja, ne, also. Ja. Deswegen, du kriegst das ja nicht hin, wenn du sagst, du spielst jetzt gegen Leverkusen ein ruhiges Aufbauspiel, dann spielst du dir am Ende des Tages den Ball immer im eigenen 16er zu. Weil du musst gegen Leverkusen, gerade wenn du gegen die spielst, also gerade in Leverkusen, dann musst du die überfallartig irgendwo zur Strecke bringen, will ich mal meinen. Ja? Und dafür haben sie es gar nicht schlecht gemacht.
Völlig, was das angeht, völlige Zustimmung. Leverkusen ist ja jetzt auch keine Dorfmannschaft oder sowas. Aber selbst für ein Spiel gegen Tabellenzweiten fand ich es immer noch irre hektisch. Aber woher soll es auch kommen? Woher soll diese Routine und die Sicherheit im Ballspiel, woher soll die kommen?
Ja, ich
dafür war es echt okay. Man hat wirklich intelligente Zwischenstöße teilweise fahren können. Sei es das Ding von Rosenthal gewesen oder Jung, vor allen Dingen Jung. Ich denke mal, da kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Auch Sebastian Jung, immer wieder intelligent mit nach vorne gegangen. Das war, taktisch war das schon absolut überragend. Und da muss man vermutlich erstmalig in der ganzen Hinrunde Armin Fee auch mal für loben. Das Spiel wurde taktisch gewonnen. Und von der Einstellung natürlich auch, aber taktisch darf man da ja auch nicht unterschätzen.
Ja, ich muss auch sagen, dass mir die Eintracht offensiv sogar in der ersten Halbzeit noch besser gefallen hat. Da waren einige Aktionen, wo du gemerkt hast, irgendwie sie spielen fast auf Augenhöhe mit Leverkusen. Das ist erst mit der Zeit dann wieder ein bisschen eingebrochen. Gut, in der zweiten Halbzeit war das halt ein komplett anderes Spiel. Ich hätte halt auch jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass wir überhaupt ein Tor schießen, weil es wirklich, du hast gemerkt, in der zweiten Halbzeit hat Leverkusen eigentlich so ein bisschen eine andere Einstellung gehabt. Zumindest kam es mir so vor. dass sie jetzt das Ding, und gerade nach dem 1-0, gerade nach dem Ding von Russ, dann hast du echt gemerkt, entweder sind wir wieder einen Tick zurückgegangen, das kann auch sein, aber oder Leverkusen hat nochmal eine Schippe draufgelegt, die waren auf jeden Fall dann aggressiv.
Wir haben aber immer wieder Konter fahren können. Also ich sag mal, eine Frankfurter Mannschaft mit einem vernünftigen Selbstvertrauen und dem Wissen, wir können es ja eigentlich, gewinnt das 3-0 nur durch Konter. Die waren sehr sträflich ausgespielt. Da muss man eventuell, gut, das muss man verbessern, ist sicherlich klar, aber da, weiß nicht, vom Kopf her kann es natürlich jetzt besser werden, wenn du so ein Ding mal gewonnen hast. Aber die Konter, die waren schon mit Verlaub relativ schlecht gespielt. Außer das Ding vom Bacalhauz, was dann den Elfer gab. Wobei das letztendlich auch eher ein Zufallsprodukt war.
Ja, wobei ich sagen muss, dass Bacalhauz sich erneut mal wieder ganz gut durchgesetzt hat. Mir hat er auch eigentlich es waren ja nur ein paar Minuten, auch das waren jetzt nur 7 Minuten, die er gespielt hat, mit Nachspielzeit meine ich. Und auch gegen Nicosia hat er nicht lange gespielt, aber ich muss sagen, für mich, der kommt ganz gut. Also der setzt sich manchmal echt durch. Also ich finde ihn echt nicht schlecht, die Einwechslung. Aber der hat mir auch schon gegen Hannover ganz gut gefallen. Als Einwechselspieler finde ich den besser als so manchen anderen, den wir da öfter mal einwechseln, der vergleichsweise wenig bringt. Also es hat schon wahrscheinlich seinen Grund, dass ein Fee dann doch mittelfristig mal öfter auf ihn setzt, ja. Ja, aber wie du richtig gesagt hast, wir können ja mal zur Einzelbewertung gehen. Ganz klar, Jung hat für mich das beste Spiel, sein bestes Spiel der Saison mitgemacht. Also was der für Flanken geschlagen hat, nicht nur zum 1-0, die Flanke zum 1-0 war der Wahnsinn, wie er den noch bekommen hat.
Besser kann man das nicht machen.
Eigentlich schon zu weit weg war von Schwegler, ja. Der Pass war ja nicht ideal, flankt dann wunderbar und hat auch noch 2, 3 andere richtig gute Flanken gehabt, also ein richtiger Aktivposten, defensiv wenig zugelassen. Das war ein wahnsinnig gutes Spiel. Ich habe, ja wie gesagt, das auch über andere Quellen verfolgt und da gab es einen englischen Kommentator und der hat dann auch andauernd gesagt, naja, Sebastian Jung, da wird ganz klar deutlich, warum er von so vielen auch englischen Vereinen beobachtet wird. Also das hat man bei dem Tag wirklich gesehen, an dem Tag.
Du sagst gerade, er hat wenig zugelassen. Ich finde, er hat überhaupt nichts zugelassen auf seiner Seite. Ja, der hatte ja als mehr oder weniger direkten Gegenspieler den Son. Und den habe ich, also gefühlt habe ich ihn 5-mal im Ball gesehen. Sonst war eigentlich immer Jung zur Stelle. Gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Also selten habe ich Sebastian Jung, in diesem Jahr sowieso nicht, aber ansonsten auch davor, selten so gut gesehen. Warum auch immer. Ja. Also eigentlich hat er eine solide bis schlechte Hinrunde gespielt, aber das war jetzt absolute Extraklasse. Vielleicht hat die Woche Pause ja ganz gut.
Ja,
nicht gespielt hat.
Ich meine, ja, das kann schon sein. Ich habe halt irgendwie manchmal so das Gefühl, als würde die Eintracht ihre besten Spiele gegen die schwersten Gegner machen. Ja, ja. Ich meine, wir haben ja gegen, wenn du dich an Anfang der Hinrunde erinnerst, da haben wir gegen Bayern ganz gut gespielt, gegen Dortmund eigentlich noch besser. Da haben wir keine Ergebnisse geholt und jetzt gegen Leverkusen, in Leverkusen sogar einen Dreier geholt. Wenn das vielleicht, man kann sagen, es war vielleicht ein bisschen glücklich, aber es war definitiv nicht unverdient. Ja, ich meine, Leverkusen hätte natürlich die Tore machen können. Es gab genügend riskante oder gefährliche Aktionen, aber im Endeffekt hat es bei Kießling auch so ein paar Prozent dann gefehlt. Und dann muss man halt auch mal eine hervorheben. Da muss ich den Hut wieder vorziehen. Da habe ich gemerkt, der Junge, er hat einfach die Klasse, die er in dieser Saison nicht ganz so oft beweisen konnte oder bewiesen hat. Aber jetzt in dieser entscheidenden Situation wieder, Trapp, ziehe ich meinen Hut. Da waren einige richtig gute Aktionen dabei.
Einige ist gut. 7 direkte Paraden.
Ja. Ich fand auch, ganz ehrlich, ich bin ja sehr kritisch, was die Torhüter in der Bundesliga momentan betrifft. Da werden mir einige zu hoch gelobt. Aber Leno, der macht momentan eine richtig gute Figur, auch international. Das ist natürlich super für ihn, dass er auch Champions League spielt. Man merkt den Erfahrungszuwachs. Und wie er den Elfmeter gehalten hat, das war dann auch grandios. Also das muss man auch mal zugeben. Rossellou hat ihn ja nicht schlecht geschossen, aber Leno hat ihn einfach gut gehalten. Da haben für mich die aktuell vielleicht 2 besten Torhüter gegeneinander gespielt auch.
Schwer zu bewerten, da zum Beispiel Manuel Neuer kaum einen aufs Tor bekommt. Ja. Sehe ich eventuell im Gesamtpaket, weil du darfst ja Torwart nicht nur an Paraden messen, aber als Gesamtpaket dürfte Neuer noch über denen stehen, aber doch dann Lene und Trapp, doch, kann ich mich mit anfreuen.
Absolut. Was war denn das mit dem Elfmeter da am Ende? Ich habe es ja nicht mitgekriegt. Wie kam er zustande? Warum ist er nicht drin?
Ach, das war eigentlich eine ziemlich undurchsichtige Situation irgendwie. Frankfurt wollte dann in den letzten Minuten dauernd an eine Eckfahne laufen, hat auch soweit ganz gut geklappt. Bacalhauz verliert den Ball und dann hat irgendjemand hat ihn wieder erkämpft. Bacalhauz hatte dann durch einen Pass den Ball wieder. gewinnt den Zweikampf und läuft von schräg rechts allein aufs Tor zu und wird dann ja, richtig gefoult, kann man eigentlich nicht sagen, aber eine Schwalbe war es auch.
Ja, es war, ja gut, das kannst du geben, musst du nicht. Genau. Ich sag mal so, hätte es in der Situation 0-0 gestanden, hätten wir den Elfmeter nicht bekommen. Ja?
Da hätte ich mich aufgeregt.
Ja, ja, aber ich glaube, das wäre dann auch für Stark, der für mich eigentlich eine ganz gute Spielleitung hatte. Ja, man wird ja immer so viel kritisiert, aber ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht. Aber auch wenn er, ich glaube, bei Kicker wurde er, glaube ich, nicht so gut bewertet. Aber gut, vielleicht habe ich irgendwie das, vielleicht habe ich irgendwie da jetzt die Brille der Glückseligkeit auf und sage, dass das auch gut war, weil Stark ist ja immer so ein Kritik, ist ja immer im Kreuzfeuer der Kritik. Ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht.
Aber Spitznamen Imperator.
Ja.
Wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ja. Nein, also ich sag mal, den Elfer bei der Spieltagsanalyse, glaube ich, auf Sport 1 war das. Ja. Oder bei Sky 90 hinterher. Wurde schon gezeigt, dass der Kontakt da war. Also es war schon faul, aber ja, ich tue mich immer schwer mit dem Spruch, das reicht nicht für einen Elfmeter, weil faul ist faul. Deswegen ja, war es für mich von Schwegler in Hannover war für mich auch ein Elfmeter. Der Kontakt war da, es war ein Foul. Und wenn dann die Leute kommen und sagen, das reicht nicht für einen Elfmeter, dann weiß nicht, ob da andere Gesetze im Strafraum gelten, finde ich persönlich Quatsch.
Ja gut, im Endeffekt können wir ja sagen, es ist Latte, weil es das Spiel nicht mehr beeinflusst hat. Ja? Es hat so oder so nicht mehr beeinflusst. Ich meine, bei einer spielentscheidenden Situation vielleicht bei Schwegler in Wolfsburg, in Hannover, da ist es wieder was anderes. Ja, aber da ist jetzt auch egal. Ich meine, keine Ahnung. Das hätte schon so sein können, beziehungsweise deswegen wurde der Elfmeter ja auch gepfiffen. Also kann man sagen, gar nicht verkehrt. Aber ich meine, so hätten wir 2-0 gewonnen. Hätte mich auch ein bisschen besser gefunden. Fand es zwar irgendwie ein bisschen blödes Ende, dass der Joselu das Ding dann halt nicht trifft. Aber gut, das hundertprozentige Glück sollte die Eintracht an dem Tag auch nicht haben. Aber das hält uns vielleicht noch ein bisschen wachsam für die zukünftigen Aufgaben.
Immerhin mal wieder ein Sieg und ein bisschen Luft in der Tabelle geschafft. Ja, also noch nicht ganz unten raus aus dem Thema, aber etwas mehr Puffer, mit dem man jetzt vielleicht sich auch auf Augsburg wieder konzentrieren kann. Was ja, auch nicht unbedingt so einfach wird.
Der Tenor der ganzen Sache ist ja eigentlich, das waren 3 Bonuspunkte. Und wenn man jetzt gegen Augsburg gewinnt, dann ist man mit einem blauen Auge davongekommen, halt wie ein angeschlagener Boxer, der frisch wieder aufsteht. Das muss man natürlich auch stehen bleiben.
Naja, davongekommen sind wir da noch nicht.
Nein, noch nicht hundertprozentig, aber im Endeffekt ist es ja dann so, dass es wieder in die richtige Richtung zeigt. Weil gewinnst du gegen Augsburg, die ein verdammt schwieriger Gegner sind, für mich noch schwieriger Gegner als Leverkusen,
ja,
von der Gesamtheit her. Wenn du gegen Augsburg gewinnst, hast du wirklich 17 Punkte und ich denke, dass die direkt unter dir stehen, nicht alle dreifach punkten werden an diesem Wochenende. Dann kannst du dir wirklich ein bisschen Luft verschaffen und vielleicht lässt du den einen oder anderen noch drunter. Ich glaube, Bremen und Hamburg haben auch keine einfachen Spiele, da muss man auch mal sehen. Die haben 16 Punkte, wenn wir gewinnen, haben wir 17. Vielleicht lassen wir da auch nochmal einen drunter. Dann kommen wir auch wieder näher ans Mittelfeld ran. Also das wäre schon immens wichtig. Und dann kannst du natürlich auch die kommenden Aufgaben, die Pokal heißen, die Europa League heißen, alle ein bisschen relaxter sehen. Weil ich sag mal so, würdest du jetzt halt wieder gegen Augsburg verlieren, ja, dann hast du dir die ganzen Bonuspunkte halt wirklich verspielt. Dann bist du vielleicht trotzdem am Ende der Hinrunde nicht auf einem Abstiegsplatz, sondern ich glaube schlechtestenfalls auf einem Relegationsplatz.
Nee, aber selbst das wird schwer bei dem
Spielverhältnis. Aber trotzdem ist es dann nicht so, dass du halt sagst, du musst halt für ein positives Ende jetzt auch sorgen. Und ich meine, wir haben in dieser Hinrunde für keinen Heimsieg, wir haben keinen Heimsieg gesehen. Und es wäre halt jetzt immens wichtig, wenn wir das zum Abschluss der Hinrunde mal sehen würden. Das würde auch die Fans dann, ich meine, die sind ja nicht aufgebracht. Momentan ist die Stimmung ja noch relativ akzeptabel. Aber das wäre halt auch einfach, es wäre insgesamt einfach wichtig. Ja, und Augsburg ist irgendwo auch machbar, wir werden es ja nachher nochmal diskutieren, aber es ist einfach sehr, sehr wichtig, weil natürlich sind es Bonuspunkte, die du dir gegen Leverkusen geholt hast, aber so wirklich bringen dir die Leverkusen-Punkte auch nur was, wenn du gegen Augsburg gewinnst.
Ja, natürlich, gegen Leverkusen hatten wir quasi nichts zu verlieren, gegen Augsburg haben wir alles zu verlieren, wenn wir es verbocken.
Alles würde ich auch nicht sagen, aber schon deutlich mehr als gegen Leverkusen.
Ja, das Problem ist halt, du musst wieder eine neue Spielrichtung finden. Du musst wieder sehen, wie du dich drauf einstellst, weil Augsburg wird halt auch von der Spielanlage ein ganz anderer Gegner. Ich meine, Leverkusen sehr beschlagen, technisch, aber du hast gesehen, du konntest Leute wie Son, selbst ein Kiesling, auch ein Castro hat zwar viel probiert, kam aber im Endeffekt zu nicht ganz so viel. Ein Cruz ist total untergetaucht. Ja, du konntest sie knacken. Für mich hat übrigens Chan ein recht gutes Spiel gemacht. Sowieso, ich bin von seiner Entwicklung absolut begeistert. Ja. Auch wenn er jetzt gegen die Eintracht jetzt kein entscheidendes Tor gemacht hat, aber das war natürlich ziemlich gut. Aber gegen Augsburg, die stehen halt als Gesamtheit, als Team halt sehr, sehr kompakt. Und da wird es schwierig, da die Hebel zu setzen, damit du die lahmlegen kannst. Da hast du einen Hahn. Wenn du dir überlegst, Hahn, der hat vor, glaube ich, einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr noch für den OFC gespielt. Der hat jetzt 6 Tore schon gemacht. Ja? 6 Tore allein in der Hinrunde. Das ist schon mal alle Ehren wert. Ja? Und dann so ein Altintop. Wenn ich mir überlege, das war ein Chancentod bei der Eintracht zuletzt. Das war einer der Gesichter des Abstieges. Das war eine, für mich wird der letzte Abstieg 2011 immer mit Altintop auch in Verbindung stehen. Und jetzt trifft er da, ich glaube, hat schon 5 Tore jetzt in der Hinrunde.
5 oder 6, ja.
Ja, da muss ich auch sagen, alter Falter. Das hängt aber auch mit einem gewissen Selbstvertrauen zusammen. Das hängt damit zusammen, dass der Trainer den Jungs auch das Selbstvertrauen gibt. Der Weinziel macht da vieles richtig. Da müssen wir sehen, dass wir dieser Offensivbereich der Augsburger, der ist nicht zu unterschätzen. Und da müssen wir sehen, dass wir das irgendwie lahmlegen können. Und das wird die Aufgabe der Eintracht am Freitag. Und das wird auch die Aufgabe von Fee, da ein Mittel zu finden.
Ich kann das Spiel überhaupt noch nicht einschätzen. Ich kann auch Augsburg an sich nicht einschätzen. Das ist so ein ganz, ganz komisches Team. Da sticht keiner an sich wirklich überragend hervor von Augsburg, weil das im Kollektiv einfach derartig gut funktioniert. Das ist so gefühlt ein bisschen wie Freiburg letztes Jahr. Wenngleich Freiburg noch den Kruse hatte, der da alles zerbombt hat. Aber ansonsten, ja, Daniel Bayer ist ein ganz guter Kicker, ne?
Ja, Bayer ist halt mittlerweile ein absoluter Stratege. Ich meine, mit seinen 29 Jahren hat er vielleicht jetzt die Blüte in seiner Karriere erreicht. Das muss man echt mal so sagen. Daniel Bayer hat schon öfter immer mal gut gespielt, aber jetzt über eine längere Distanz. Das ist natürlich schon als Mittelfeldstratege, Zehner ist es natürlich schon, oder ja, also eigentlich ist er nicht kein wirklicher Zehner. Aber das ist schon ein zentrales Mittelfeldspiel. Das ist natürlich schon, da habe ich echt Respekt davor. Dass er, aber du hast den Vergleich zu Freiburg angesprochen. Ich denke, das passt ganz gut. Denn die hatten nie die einzelnen Spieler, wo du gesagt hast, ach, das ist ein Weltklasse-Spieler, da freue ich mich drauf. Sondern es war in der letzten Saison das Kollektiv. Und ähnlich sieht es momentan wirklich bei Augsburg aus.
Ja. Vor allem, wenn man sich das so anguckt. Mölders ein Tor, Milik ein Tor, heißt überhaupt Milik, ich glaube schon, und Bobadilla ein Tor. Das sind die 3 Stürmertore, die bis jetzt Augsburg geschossen hat, zumindest nominell als Stürmer. Und das Mittelfeld wiederum macht dagegen 14 Tore.
Ja, klar, genau.
Das Spiel wird im Mittelfeld entschieden.
Wobei, ja, von den Außen halt, ne? Du hast mit Tobias Werner auch einen Spieler, der immer wieder sehr gefährlich werden kann, ja, auch mit seinen 28 Jahren nicht mehr der Jüngste. Und halt, wie gesagt, der Hahn. Hahn ist für mich wirklich die in der Hinrunde mit einer der größten Überraschungen. Das hätte ich ihm wirklich nicht zugetraut. Ich habe beim UFC schon ein paar Spiele gesehen, da hast du schon gemerkt, dass er so schon drauf hat. Aber dass du so gut die Adaption von der dritten in die erste Liga schaffst, das ist nicht alltäglich. Aber ich glaube, Augsburg hat auch einfach ein gutes Scouting und die wussten, was sie an ihm haben. Sonst hätten sie ihn nicht geholt. Ja, aber selbst der Sturm, obwohl Bobadilla nur ein Tor geschossen hat und auch in Mölders, wenn da wieder der Knoten platzt, die sind alle gefährlich. Da muss man richtig gut dagegen stehen. Und das heißt eigentlich, dass die Eintracht gerade defensiv genau die gleiche Leistung abrufen muss wie gegen Leverkusen. Das heißt, genauso eng am Mann stehen, genauso unbequem. Anders geht's nicht. Anders wirst du gegen Augsburg keinen Blumentopf gewinnen.
Ja, stimme ich zu, soweit. Die Einstellung muss wie gegen Leverkusen sein, aber geht man das denn taktisch auch so wie gegen Leverkusen an? Ballbesitz überlassen? Also Augsburg hieß ja immer, als Underdog sind sie gut, können gut gegen den Ball arbeiten, vernünftig kontern und gewinnen meistens Spiele auch dadurch, dass sie weniger Ballbesitz haben, besser in die Zweikämpfe kommen und einfach auch durch den Kampf und Einsatz das Spiel gewinnen. Jetzt gegen Braunschweig wiederum war man absoluter Favorit, 4-1 gewonnen, überzeugende Leistung. Mhm. Was macht man da?
Also für mich ist es ganz klar so, dass ich werde ehrlich gesagt die Defensive genauso stark halten, so wie ich sie gegen Leverkusen stark gehalten habe. Ganz ehrlich, Augsburg ist momentan auf dem 8. Tabellenplatz. Die haben 23 Punkte. Und wenn sie wirklich mehr reißen wollen, wenn sie wirklich in die Europa League-Gefilde kommen wollen, ja, dann müssen sie auch erstmal gegen die Eintracht zeigen, dass sie da offensiv spielen können. Also Und dann würde ich versuchen, auch zu kontern. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, im eigenen Stadion zu kontern. Du musst sehen, wie Augsburg das Spiel überhaupt gestalten will. Wenn die sich selbst nur darauf versteifen wollen, dass sie Konter spielen, ja, dann hast du im Endeffekt ein totes Spiel. Dann bist du gezwungen, was zu machen. Aber ich muss mal sagen, du hast mit Schwegler, der in den letzten Spielen, mich wundert das sowieso, dass der überhaupt nach der Ausfallzeit wieder so gut ins Spiel gekommen ist. Du merkst ja, dass Schwegler wieder im Spiel ist. Das ganze Eintracht-Spiel wird schon besser. Marc hat gerade per Twitter geschrieben, kein anderer spielt so den Ball zum 1-0. Gibt den Pass zum 1-0 so schnell, wie das der Schwegler gemacht hat. Der ist so wichtig für das Eintracht-Spiel. Und wenn Schwegler auch am Freitag wieder einen guten Tag hat und die Bälle gut verteilt, dann kann es ein großer, gewichtiger Punkt für uns sein. Ich denke, du wirst dich im Zweifel schon darauf festlegen müssen, dass du eher das Spiel machst, aber ich werde vorsichtig. Für mich das erste Mal defensiv hinten gut stehen, robust stehen und ich würde versuchen, die Außen sind gut von Augsburg, das stimmt schon, aber ich meine, die sind wirklich gut. Wenn du überlegst, so ein Oscholek, der hat teilweise in der zweiten Liga bei Bochum nicht mehr gespielt, wurde aber dann geholt, eigentlich als Backup und hat sich mittlerweile sogar durchgesetzt. Mittlerweile spielt Oscholek Stamm auf der linken Seite. Trotzdem ist es ein Spieler, der seine Schwachpunkte hat und den du knacken kannst. Das heißt, wenn die Eintracht auf der rechten Seite spielt, wenn die Eintracht versucht, von rechts außen zu kommen, ist da eine Möglichkeit, gerade über, also wie gesagt, über die linke Seite von Augsburg, das ist dann unsere rechte Seite, da was zu machen. Da gibt es Möglichkeiten. Und wer ist bei uns auf rechts? Genau, das ist der Jung. Der Jung muss seine Leistung bestätigen.
Ja. Und ich weiß nicht, wie der Anspruch von Sebastian Jung ist, was die Sommerplanung angeht, ob er da eventuell nach Südamerika mitfahren will oder nicht. Aber wenn er da mitfahren will, dann muss er jetzt auch Konstanz in sein Spiel reinbringen, was in der ganzen Hinrunde bis jetzt noch nicht geklappt hat. Ähnlich natürlich auf der anderen Seite mit Oczipka. Ihr habt es am Freitag erwähnt. Jagba macht ein beziehungsweise zwei gute Spiele hintereinander und das dritte ist meistens Murks. Sollte man da wieder auf Oczipka zurückgreifen oder Jagba einfach sagen, ja, vielleicht klappt es ja auch mal mit dem dritten guten Spiel?
Schwierige Frage.
Ich sehe momentan überhaupt keinen. Es gibt bei zwei Positionen, wo ich gegenwärtig keine Veranlassung sehe, da was zu wechseln. Und das ist einmal, ich würde Rode nicht reinstellen. Ja. Ganz ehrlich, ich brauche Rode momentan nicht.
Musst du aber.
Nee, warum denn?
Doch, Russ ist verletzt.
Ja und? Was ist mit Lanik? Der ist jetzt wegen persönlichen Problemen außen vor. Da muss man halt abwarten, was jetzt Sache ist, ob er jetzt vor der Winterpause nochmal da zum Team dazustößt. Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du auf Rode angewiesen, da gebe ich dir recht. Ansonsten würde ich Lanik spielen lassen, weil für mich Rode momentan ein absoluter Unsicherheitsfaktor ist im Spiel der Eintracht. Und ganz ehrlich, ich sehe wirklich keine Veranlassung. Ich würde eher ohne Rode spielen. Allein, vielleicht ist er momentan auch einer der Punkte, die das Spiel der Eintracht momentan ein bisschen schlechter machen. Ich würde Rode, wenn es geht, auf jeden Fall rauslassen. Auf jeden Fall.
Ja, ich habe da so ein eindeutiges Vielleicht. Ich bin immer noch so ein bisschen verliebt von Schwegler-Rode in der Kombination.
Die hat diese Saison kein einziges Mal funktioniert hat.
Die haben auch nur ein einziges Mal zusammen gespielt.
Ja, gut.
Oder zweimal. Ich glaube, erstes Spiel gegen Hertha noch, aber das Spiel hat ja nie stattgefunden. Ich weiß nicht, ob man nicht, weil beide in Topform sind unersetzlich für die Eintracht. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt eventuell, es ist mit Risiko verbunden, weil Rode wirklich nicht gut spielt in der Hinrunde. Ich kann mich an kaum ein gutes Spiel erinnern von dem Herrn Rode. Aber an sich muss das die Doppel-Sechs in der Rückrunde sein. An sich. Deswegen,
ja, ist mit ordentliche Vorbereitung. Wenn sie eine ordentliche Vorbereitung dann machen, also in der Winterpause habe ich da auch nichts dagegen, aber gegenwärtig empfinde ich das nicht so, für mich ist es kein Sicherheitsgefühl gegenwärtig, wenn Rode in der Aufstellung ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sage, okay, ja, gut, jetzt geht mal wieder was. Das habe ich nicht. Ich bin froh, dass Schwegler da ist, aber ich bin umso überzeugter, wenn wir eine Alternative haben, die vielleicht ein bisschen robuster ist. Und wie gesagt, Lanik wäre für mich halt die natürliche Alternative. Wenn die ausfällt, dann geht es ja nicht anders. Okay. gut, müssen wir halt abwarten, aber genauso halt auch Oczipka. Ich sehe momentan nicht die Notwendigkeit, Oczipka zu bringen. Ja? Also für mich hat er sich in dieser Hinserie kein einziges Mal, oder was ich glaube, gegen Bremen hat er ein ganz gutes Spiel gemacht, aber sonst wirklich kaum aufgedrängt. Und Jagba natürlich, das dritte Spiel ist oftmals das Schwächste, aber meine Güte, dann muss Jagba halt seine vielbesagten Freistoßkünste mal wieder walten lassen und muss die Chance auch gegen Augsburg nutzen. Ah ja gut, er sagt ja selbst, er kann das, ja, und er hat es ja anscheinend vor dem Spiel gegen Nicosia hat er das ja auch anscheinend angedeutet, dann soll er das Gleiche halt auch wieder gegen Augsburg machen. Wir werden mit Sicherheit unsere Chance bekommen, weil er ist definitiv, und das muss man mal sagen, hat allein schon 2 Freistoßtore, auch wenn auch nur in der Euroleague gemacht, aber das hat bisher bei uns in der Hinserie sonst keiner geschafft. Ja.
Andere Personalie wäre der Lange, ne? Ja, Alex Meyer soll wieder fit sein.
Ja, gut.
Ja, so. Aber ob du den dann wirklich im letzten Spiel bringst? Also was bringt der dir denn dann mit vielleicht 50%, 60%, 70%?
Ja, eben. Ich weiß nicht, also ich fand das Spiel gegen Leverkusen waren wenig hohe Bälle, gefühlt zumindest, war recht viel mit Flachpässen. Ist Meier wieder drin, dann hast du wieder den Trott in der Zeit, wo Meier in der Hinrunde ausnahmsweise mal fit war. Gefühlt jeder Angriff, erstmal lang hoch auf Meier und gucken, was passiert. Das lag natürlich A daran, dass die Außen einfach nicht mitgemacht haben bei dem Spiel. Gefühlt weniger sich bewegt haben. Ich muss immer gefühlt sagen, weil ich die statistischen Werte natürlich nicht 1:1 kenne. Aber das Spiel mit Meier, das hatte so ein bisschen was von Gekas in der Abstiegssaison. Spielen wir mal lang auf den drauf, irgendwie passiert schon was.
Ja, das ist ein guter Vergleich, sehe ich ähnlich. Ja. Kam mir ja auch so ähnlich lethargisch vor.
Ja. Andererseits ist Meier natürlich Meier. Wenn er auf dem Platz ist, seine 2-3 Chancen pro Spiel hat er immer. Aber ob man den unbedingt braucht, mir hat das jetzt eigentlich ganz gut gefallen. Es war ja ein 4-5-1 eigentlich. Dazu waren Schröck und ganz außen war, glaube ich, Flum, ne? Auf links.
Links war Flum, rechts war Schröck, ja genau.
Nicht so offensiv, da war Schröck ja noch der offensivste davon. Also es war eigentlich ein klassisches 4-5-1. Und kein 4-2-3-1, wie der Feder selber spielt. Beziehungsweise mit Rosenthal, Russ und Schwegler sogar fast 3-6er gewesen.
Also ich würde den Meier nicht bringen jetzt im letzten Spiel. Der ist noch nicht vollständig fit. Ich denke, da haben wir durchaus ein paar Alternativen, wenn die sich zusammenreißen. Würde ich jetzt nicht tun.
Die Option ist ja im Endeffekt Rosenthal raus und Meier rein. So ist es eigentlich, weil Rosenthal hat ja die Position jetzt übernommen, die ein Meier hatte. Ja? Und wenn du jetzt sagst, stringent zu deiner Aussage vorhin, Rosenthal hat ein kämpferisch gutes Spiel gemacht. Das kämpferisch gute Spiel wird definitiv nicht von Meier bestätigt, weil du weißt, dass Meier nicht derjenige ist, der komplett aggressiv gegen den Gegner spielt. Der hat ein anderes Spielsystem, der lauert viel, der versucht natürlich auch mit dem Kopfball viel auf seine Seite zu ziehen, aber er ist nicht der robuste Spieler, wie, wenn du jetzt selbst sagst, Krümel, ein Rosenthal. Deswegen, ich würde auch den Rosenthal dann drin lassen. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, wenn wir offensiver spielen wollen, Flum war ja nominell auf der linken Seite, werden wir Flum rausnehmen und dafür Cutlets reinsetzen, um auf den Flügeln für mehr Gefahr zu sorgen. Also das heißt, Cutlets links, Schröck rechts. Dann hätten wir übrigens auch wieder die Option, dass wir anstatt Russ Flum da reinstellen können.
Ja klar, Cutlets hatte ich völlig vergessen. Der hat ja Europa nicht gespielt und jetzt gegen Leverkusen auch nicht. Der müsste jetzt eigentlich von der Birne her fit sein und von den Beinen natürlich auch. Ist natürlich auch eine Option wieder, ne? Vielleicht statt Rossellou vorne drin.
Ich würd Rossellou echt jetzt bis zum Ende durchziehen. Der macht noch sein Ding. Keine Ahnung. Ich würde wirklich eher sagen, mach auf der linken Seite, nimm Flum raus, nimm dafür, setz den Flum dafür auf die Position von Russ, weil der nicht kann. Und fahr ansonsten links offensiv mit Cutlets. Dem ist es eh scheißegal, wo der Spiel Hauptsache spielt.
Ja, der marschiert ja eh so viel, eine feste Seite hat er ja eh nicht.
Ich meine, was mir halt gut gefallen hat, war jetzt wirklich der Defensivverbund von Anders und auch Zambrano, die haben wirklich endlich mal wieder ein gutes Spiel zusammen gemacht.
Oh ja.
Darum geht's halt auch. Dieses gute Spiel müssen sie halt auch haben gegen den schweren Gegner aus Augsburg. Ehrlich gesagt hätten wir vor der Saison nicht gedacht, dass Augsburg ein so schweres Spiel wird, wie es jetzt wahrscheinlich passiert. Aber oder ich hätte auch nie damit gerechnet, dass sie 23 Punkte zur Hinserie haben. Das ist jetzt schon phänomenal. Ja? Aber wir müssen versuchen, die Punkte abzuluxen. Das funktioniert nur, wenn Anderson die Form beibehält, die er jetzt gegen Leverkusen gezeigt hat, und auch ein Zambrano.
Beide zusammen und vor allen Dingen nicht wieder dieses scheiß Klein-Klein wie gegen Hoffenheim. Erstmal Anderson gegen Hoffenheim Totalausfall gewesen für mich. Und Zambrano mit seinen komischen südamerikanischen Tricks, die er da versucht hat anzubringen, jedes Mal ein Herzkasper bekommen.
Ja, du weißt ja, aber wie gesagt, auf jeden Fall. Aber gegen Leverkusen hat sich jeder zusammengerissen. Aber genau das musst du denen halt auch vermitteln. Du musst denen auch vermitteln, dass Augsburg auch ein Top-Spiel ist. Ja, auch wenn es, weiß nicht, ob es da irgendwie gedanklich so ein paar Abstufungen gibt, aber du musst denen wirklich sagen, hier, Augsburg ist euer Top-Spiel. Das ist eure letzte Chance, in der Hinrunde den Fans zu zeigen, dass ihr eine Einheit seid. Das ist das wichtigste Spiel. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel, was du in nächster Zeit bekommst. Das sind alles, in der nächsten Zeit sind sonst alles Bonusspiele gegen Dortmund im Pokal. Das ist schön gegen Porto international. Das ist schön, aber es interessiert im Endeffekt keinen. Das bringt keinen weiter, wenn du nicht so ein Spiel wie gegen Augsburg gewinnst, weil dann ist alles scheißegal. Wenn du gegen Augsburg gewinnst, dann, wie du schon vorhin gesagt hast, wie ein angeschlagener Boxer, dann Winterpause, neu regenerieren, die ganzen Verletzten kommen zurück, vielleicht noch ein defensiv holen und dann geht's wieder von neuem in die Rückrunde.
Und vor allem gehst du mit einem positiven Grundgefühl irgendwie aus der Hinrunde raus, weil du dann mit Euroleague zusammen hast du dann 3 Spiele in Folge gewonnen.
So sieht's aus.
Und das ist für die Psyche, ist das so wichtig, jetzt auch das Ding gegen Leverkusen einfach, das war so wichtig für die Psyche, auch zu wissen, dass man über dem Strich überwintert. Man hat ja mit dem Schlimmsten gerechnet.
Und es ist auch so ein Ding gegen die ganzen Kritiker, die alle gesagt haben, ja, jetzt hast du so und so viele Spiele nicht gewonnen, jetzt wirst du die letzten beiden doch auch nicht gewinnen. Das ist ja komplett jeder Statistik. Da gab es ja den einen oder anderen, der es gesagt hat. Das ist auch durchaus
Alex selber hat es auch gesagt. Sie weiß nicht, gegen wen die Eintracht noch Punkte holen soll in der Hinrunde. Ja, das hat sie nach dem 10. Spieltag, glaube ich, gesagt.
Ja, gegen Hoffenheim habe ich das direkt nach Hoffenheim habe ich auch gedacht, wir gehen mit 11 Punkten in die Rückrunde. So, jetzt haben wir schon mehr als 11 Punkte, jetzt haben wir schon 14. Und vielleicht ist jetzt wirklich mal der Bock umgestoßen. Es ist jetzt wieder 3 Euro in die Phrasenkasse. Aber
du hast meine Kontonummer.
Du bekommst das Geld nicht. Genau. Ja, aber Fakt ist, dass gegen Leverkusen muss sich jetzt so festgesetzt haben, dass das jetzt wirklich der Wendepunkt war.
Ja. Es sind für mich 3 Motivationspunkte gegen Augsburg, die Armin Fee den eintrichtern muss. Erstmal ist die Sache, der Sieg gegen Leverkusen ist Motivation genug, beziehungsweise fürs Selbstvertrauen. Ja, Punkt 1. Punkt 2 ist, dass man eben noch keinen Heimsieg hat. Dass man den jetzt endlich schaffen kann und dass das Team auch daran glauben kann, mal wieder ein Spiel zu gewinnen, durch das Leverkusen-Spiel. Und Punkt 3 ist die Motivation, zeigt ein gutes Spiel mit viel Einsatz, weil die Fans gegen Hoffenheim, das war schon für mich eine Anti-Stimmung. Jeder Ballbesitz wurde irgendwie kommentiert, da wurde geraunt, wurde gepfiffen. Das war für mich.
Wie kommst du darauf?
So kam es im Fernseher
rüber. Also, da hast du, was weiß ich, vielleicht hat Sky da rumgespielt oder so, aber das ist kompletter Unsinn. Also, das meine ich nicht böse, aber im Endeffekt, es wurde nur, ich glaube, in der Halbzeit wurde, weiß nicht, ob sogar in der Halbzeit gab es gar nichts und nach dem Spiel gab es ein paar Pfiffe. Okay, das hat man gemerkt, das hat man deutlich gehört, aber ansonsten war das keine Anti-Stimmung, aber es war eine Stimmung der Unsicherheit und das ist eine klare Differenzierung. Man hat gemerkt, dass die Eintracht-Fans sich selber nicht mehr ganz klar waren, in welche Richtung es geht. Deswegen war der Support auch nicht so laut, wie es davor war. Weil jeder unsicher war, weil jeder zusammengeschreckt ist bei Situationen, aber dass irgendwo gepfiffen wurde oder sowas. Ich fand, es gab, wo es noch Pfiffe gab, war die Auswechslung von Rode, die ich auch, da fand ich das mit den Pfiffen total sinnlos. Ich muss sagen, direkt nach dem Spiel, wenn du enttäuscht bist, da kannst du pfeifen. Das ist für einen Fan, muss es dir Möglichkeit geben, direkt nach dem Spiel seinen Unmut freien Lauf zu lassen und wenn du es mit Pfiffen tust, ist es für mich okay. Aber ansonsten, ich weiß nicht, was Sky da übertragen hat, vielleicht haben sie die Büchse von vor 3 Jahren eingespielt, aber so war das definitiv nicht.
Na, ich hatte teilweise sogar auf nur Stadionton gemacht, weil mir der Kommentator auf den Sack ging. Mhm. Aber egal bei welcher Aktion, sei es nicht schnell genug nach vorne gespielt, sei es hintenrum gespielt, sei es ein verlorener Zweikampf, egal was, wurde jede Aktion kommentiert und das nicht leise. Vielleicht kann es auch sein, dass das dann von, du warst ja im Blog selber drin, dass das da gar nicht so krass rüberkam.
Ja, gut, wenn
aber es war wirklich so, dass ich das Gefühl einer Anti-Stimmung hatte. Eines dieses, so ein bisschen angepisst sein.
Also kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen, weil eine Anti-Stimmung ist für mich, ich habe das, keine Ahnung, eine Anti-Stimmung ist für mich, wenn wie die letzten Spiele in der Abstiegssaison waren, das ist eine Anti-Stimmung, ja, oder gegen Kaiserslautern, ja, wo jeder gehofft hat, da geht jetzt nochmal was. Ich erinnere an die Abstiegssaison, wo dann 0-0, wo dann der Lakic auch noch das ganz klare Ding nicht reingemacht hat, damals noch für die Lautern. Das war eine Negativstimmung. Also vielleicht kann sein, dass hier bei den Häppchenessern da die Stimmung nicht okay war. Vielleicht hat Sky da die Dinge aufgebaut. Aber an sich, die Verunsicherung war zu spüren, an die Stimmung fand ich jetzt nicht. Also ich will das nur ein bisschen differenziert sehen wissen, sage ich schon.
So, ist doch dann völlig in Ordnung. Wenn es dann letztendlich anders war, als es rüberkam, dann ist es eine falsche Wahrnehmung vom TV-Bild gewesen. Ist doch alles in Ordnung. Dann ziehe ich den dritten Punkt einfach zurück, sondern einfach man muss motiviert in die Sache reingehen.
Ja, wie gesagt, das ist ja nicht böse gemeint, ne? Aber kam bei mir nicht so rüber, weißt du? Man hat ja schon viel gesehen, aber irgendwie so Anti-Stimmung. Wie gesagt, Anti-Stimmung hast du gemerkt gegen Rode. Ich glaube, der Rode hat momentan sowieso einen schwierigen Stand, das merke ich immer wieder, wenn es auch in Fandiskussionen vor und nach dem Spiel ist. Wenn er kein wirklich richtig gutes Spiel gemacht hat, da wird auch oft zuerst auf ihn draufgehauen. Das ist also vielleicht immer. Nicht. Ja, es ist wirklich so. Du hast vollkommen recht, das ist wirklich so. Es ist momentan, also ist die Stimmung wirklich sehr, sehr anti-Rode. Ich habe so, der hier, scheiß Bayern, geht bestimmt zu den Bayern und so weiter und so fort. Aber du weißt ja, gerade bei den Eintracht-Fans ist Rationalität nicht das oberste Gebot. Und da ist es natürlich ein bisschen problematisch. Aber an sich, wie gesagt, aber gut, muss man halt sehen, wie es weitergeht.
Ja, was denkt er denn aufstellungsmäßig? Marvin, du hattest ja schon grob gesagt, was du tun würdest.
Ja, genau, da haben wir uns ja schon ganz gut ausgelassen. Also wie gesagt, hinten logischerweise Trapp, dann würde ich auch Jagba, Anderson, Zambrano, Jung, also von links nach rechts logischerweise.
Ja.
für Russ würde ich halt Flum da reinstellen.
Ja.
Leider, Russ hat mir ja so gut gefallen bei dem Spiel, aber auch schon die letzte Zeit, also er hat ja auch gegen Nicosia ein super Spiel gemacht, das war jetzt nicht ganz so schwer, aber Russ hat da gut gespielt, hat auch jetzt gegen Leverkusen richtig, richtig stark gespielt, ist auch für mich einer so, vielleicht will man nicht so klar rausstreichen, bevor ich mich wieder schämen muss, wie ich es überhaupt gesagt habe, aber für mich einer der Wortführer momentan, also so geht irgendwie mit gutem Beispiel voran, der Russ, naja, schade, dass er jetzt nicht dabei ist, gut, für ihn würde ich vielleicht wirklich Flum reinstecken, neben Schwegler, die Flum-Position übernimmt dann Cutlets, wenn man wirklich sagen, wir spielen Offensive, ansonsten, dann Mitte Rosenthal, rechts Schröck und vorne wieder Rossellou, also ich würde bis auf zwei Positionen halt echt nicht viel verändern.
Ja.
Bis auf eine Position, habe ich gesagt, ne? Ja, nee, sind dann nur zwei, ja. Ja, genau.
Gott sei Dank.
Ich tue mich da ein bisschen schwer. An sich würde ich dir zustimmen, aber ich glaube, ich würde es mit der Doppel-6 Rode Schwegler einfach nochmal versuchen. Wenn Rode hundertprozentig fit ist, ist ja auch nochmal so eine Frage. Ne?
Ja, ja. Ach, ja.
Andererseits, never change a winning team, bis auf Russ, einfach so belassen, wie es war.
Rode, du hast es ja gerade gesagt, was hat er denn gerade für eine Verletzung? Das war mir jetzt nämlich gar nicht so bewusst, weil eigentlich hatte ich das schon das Gefühl, dass er spielen sollte.
Hat er eine Prellung?
Eine Prellung, ja, alles klar. Hast du irgendwas mitbekommen von wegen, dass es, also mir wurde per Twitter irgendwie gestern gesagt, dass ein Fee nur verhalten gejubelt hat. Ich habe nach dem Spiel direkt dann auch ausgemacht und so weiter und so fort. Ich habe nur noch den Jubelschrei von einem Bruchhagen gesehen. Also da wurde jetzt auch schon wieder ein bisschen was hineinklabüstert, von wegen Fee muss ein bisschen unglücklich gewesen sein. Anscheinend hätte ihm jemand in die Aufstellung reingeredet, irgend sowas. Hast du da irgendwas mitbekommen?
Also wirklich euphorisch sieht das anders aus.
Hast du danach vielleicht noch Sky 90 geguckt, weil das habe ich logischerweise nicht gesehen?
Ja, ein bisschen habe ich gesehen, da wurde aber hauptsächlich so komische Fragen wurden ihm gestellt, wenn es über die Bundesliga schon nicht klappt, wie sieht es denn dann aus, nächstes Jahr Europa über den DFB-Pokal oder Euroleague? Da hat Fee gelacht und so, haha, der war ja gut, Euroleague mit Frankfurt gewinnt. Und Fee war zwar ganz gut gelaunt,
ja
aber die Fragen, die waren jetzt auch nicht speziell drauf gestellt, ob er genervt ist oder sowas. Und hat auch keiner darauf angesprochen, warum er so verhalten gejubelt hat. Der Rest hat sich richtig gefreut.
Okay. Alles klar, ja gut, danke, dass du das mal ausgeführt hast, weil irgendwie mit Sky Go war dann zeitweise auch bei Twitter noch ein Thema, das hatte ich halt überhaupt nicht mehr verfolgt. Hm. Gut zu wissen.
Ja gut, das kann ja jetzt mehrere Gründe haben. Ich weiß nicht, ob man mit Feder unbedingt in die Aufstellung reden.
Ja, da wird wieder ganz schön viel Spekulatius gemacht, ist halt jetzt Weihnachtszeit und da passiert sowas, ja.
Muss ja.
Ja. Ja, was meint ihr denn hier links? Da hatte ich ja jetzt Cutler jetzt gesagt, vielleicht wieder Barnetta eine Chance geben. Barnetta hat sich ja auch irgendwie wieder rausrotiert, ne?
Ja, und Inui sprechen wir gar nicht mehr drüber.
Ja, Inui, eigentlich fast schade, ja, weil Inui, ich meine, ich weiß nicht, Dominik, wie hast du das gesehen? Am Donnerstag, da hat er ja bis zum Abschluss immer ganz gut gearbeitet. Der Abschluss an sich war dann so grausam, dass man nicht genau wusste, ob er jetzt überhaupt noch für die Eintracht spielt.
Ich weiß nicht, im Arbeitszeugnis oder in der Schule stand auch immer, war stets bemüht. Ne?
Ja.
Das heißt auf Deutsch, er hat versagt, trotz großem Willen.
Ja.
Inui ist, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das daran lag, dass er keine richtige Vorbereitung hatte. Mit dem Confed Cup natürlich eine sehr lange Saison gehabt und eine kurze Pause.
Ja, guter Punkt, ja.
Ich habe absolut keine Ahnung, was mit dem im Moment los ist. Auf jeden Fall, Selbstvertrauen hat er überhaupt nicht. Und macht 10 Spielen macht er ein gutes.
Ja. Ja, und das ist halt momentan auch viel zu wenig, ne?
Da bin ich meine, fast so weit zu sagen, auch wenn Alex das jetzt absolut nicht gerne hören wird, wenn sie sich das hinterher anhört, den Kittel auszuprobieren. Den fand ich nämlich gegen Nicosia gar nicht so schlecht, wie sie ihn gemacht hat.
Ja.
Hättest du links Jagba und Kittel? Nee. Also beim besten Willen dann eher als Einwechselspieler.
Richtig, das ist vielleicht als Einwechselspieler ganz gut, aber du weißt ja auch um die mangelnde Körperlichkeit von einem Kittel. Das macht gerade bei einem Spiel wie gegen Augsburg, wo es auch wieder darauf ankommt, robust seinen Mann zu stehen, macht das dann leider keinen Sinn. Aber wie gesagt, du hast schon recht, man muss auch mit Kittel irgendwann mal wieder längerfristiger planen. Ja? Also dem muss ja auch eine Perspektive, sei es auch egal welche, muss wieder aufgezeigt werden und dann bin ich auch mal gespannt, was da langfristig passiert. Aber jetzt zählt halt erst nur mal der FC Augsburg und
ich wollte auch nur zeigen, auf welchem Level sich Inui im Moment
ja, auf jeden Fall. Da hast du vollkommen recht. Ja. Also das sehe ich ganz genauso. Ja, ist bitter momentan. Ja, für einen Inui, der ja schon den genialen Pass spielen kann, aber kommt halt nicht so in Fahrt oder er belohnt sich halt auch nicht. Das muss man halt auch sagen. Ne?
Also gefühlt würde ich jetzt Cutlets erstmal mehr Credits geben, weil ich auch von der Idee her eher etwas offensiver in das Spiel gehen würde, weil du ja schon die Punkte zwingend haben willst.
Ja, aber du willst die Punkte auf jeden Fall, aber du musst trotzdem abwarten. Das kann auch wieder ein Spiel auf Zeit werden. Ich meine, seien wir mal jetzt mal positiv und sagen, dass die Eintracht in der letzten Zeit... Ich meine, die hat ja nicht in den letzten paar Spielen ihre Gegentore in der 80. Minute bekommen, wenn, da war das auch früher. Ich meine, ich erinnere an Hoffenheim. Nehmen wir den 80. Minute-Dämon, nehmen wir den mal raus. Und dann kann das schon ein Spiel auf Zeit werden, wo wir auch mit Geduld an die Sache herangehen müssen. Wenn das ein dreckiges 1-0 wird, dann ist es auch okay. Ein dreckiges 1-0, da haben wir jetzt tolle Erfahrungen gegen Leverkusen gemacht. Das war auch ein bisschen dreckig. Und wenn das genauso wird gegen Augsburg, nehmen wir das auch an. Ja.
Ja, aber Geduld war noch nie meine Stärke.
Ja, da bist du aber bei der Eintracht falsch, ja.
Ja, ich weiß, das ist
und
ja das
Problem. Und das als Vater vor der Weihnachtszeit, ne?
Genau. Ja, 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 das ist, genau. Reden wir da besser nicht drüber. Also ich würde da halt schon offensiv rangehen an das Thema. Ja. Ob es das Richtige ist, weißt du es oder so nicht. Aber wenn, dann tendenziell eher Cutlets auf links und im Zweifelsfall dann Barnetta, Inui und Kittel.
Ja. Man ja auch verstehen. Ich denke aber auch, du hättest halt mit dem Cutlets auch einen Vorteil, wenn du ihn auf die linke Seite schiebst, dass er zusammen mit Jagba, Cutlets arbeitet auch viel nach hinten. Ja?
Ja.
Und dann könntest du mit den beiden auch defensiv eine ordentliche Arbeit leisten. Und ich würde es mit Jagba, das hört sich blöd an, ich würde mit Jagba immer wieder, jetzt hat er es zweimal geschafft, jetzt hat er es auch nochmal ein drittes Mal schaffen. Ja, ich würde auch auf Freistöße, ja, probieren, dass da wieder was funktioniert. Weil ich meine, wenn du so eine kleine Waffe in der Hand hast, dann musst du sie jetzt auch mal wieder nutzen, ja. Und das ist ja alles ganz schön, dass er in der Euroleague gemacht hat, aber er muss jetzt auch in der Bundesliga machen. Wir wollen jetzt endlich diesen Sieg sehen, egal wie.
Ja, das Schöne daran, wenn Jagba die Freistöße schießt, ist, dass die Erwartung sowieso, also zumindest bei mir ja sowieso negativ oder sagen wir mal gering ist. Ja, du gehst ja eh mit der, also ich gehe zumindest mit der Haltung ran, sag von wegen, na gut, er hat es jetzt zweimal geschafft, ein drittes Mal schafft er sowieso nicht. Ja, also wenn er dann daneben schießt, dann entspricht es meiner Erwartung und wenn er trifft, dann freue ich mich. Ja.
Bei mir ist die Erwartung, im Kader macht es eh keiner besser.
das kommt noch erschwerend hinzu, ja. Mhm.
Bis Stendera wieder fit ist.
Genau, auf den hoffe ich sowieso. Das ist ja, wird dann auch ein Neuzugang für den Offensivbereich, wenn es im Winter jetzt schon klappen sollte. Das wäre super. Ja, da müssen wir mal sehen. Aber du meinst auch Dominik Jagba hinten?
Ja, doch.
Etwas mehr Begeisterung, also ich sag bitte.
Mal, Stand jetzt ein gefühlter Jagba ist wahrscheinlich immer noch besser als ein Ojibka. Mhm. Gefühlt. Ja. Ja. 4-4-2 denkt da gar nicht dran, ne?
Nee.
Das ist eventuell dann was für Rückrunde, wenn Stendera wieder fit ist. Stendera auf der 10, Meier und Stürmer X vorne drin.
Ja, mit viel Positivismus. Mit viel Positivismus ist es vielleicht, positivem Denken ist es vielleicht möglich.
Ja, aber gut, bis dahin fließt noch viel Wasser den Main hinunter.
Auf jeden Fall.
Korrekt. Über Twitter kam gerade die Frage, unsere Meinung zu Bacalords, ob der vielleicht eine Alternative wäre in der Startaufstellung. Ich würde momentan sagen, Einwechslung ja, von Beginn an gegen Augsburg im letzten Spiel tendenziell eher nein.
Also ich finde die Überlegung sehr gut von der Person, ich weiß nicht, wer es jetzt gerade getwittert hat, aber finde ich eine richtig gute Überlegung. Hatte ich auch kurz mal überlegt, als ich über Flum neben Schwegler nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, naja, Flum, wie gesagt, hat man ja oft kritisiert, vielleicht wären Bacalords gar nicht so verkehrt. Ja, ich meine, ich schaue nur mit einem fast neidischen Auge rüber nach Hoffenheim, wo ich auch merke, dass der ein oder andere sehr Unbekannte dort mittlerweile den Sprung auch geschafft hat. Vielleicht sollte man es mit einem Bacalords Ähnliches mal probieren. Allerdings ist es halt momentan eine schwierige Situation. Aber auf der defensiven Mittelfeldposition zusammen mit Schwegler wäre doch was möglich. Also ich finde die Überlegung gar nicht so verkehrt.
Aber hat Bacalords wirklich auf A6 gespielt, wenn er eingewechselt worden ist? Es war doch eigentlich eher auf einer
Er hat momentan offensiver gespielt, aber defensives Mittelfeld ist eigentlich seine Position, die er zuletzt bei der U23 hatte. Und ich glaube davor auch bei den Amateuren der Dortmunder. Ja.
Ansonsten, wenn Fenix so viel Risiko eingehen will, wäre Bacalords auf links außen natürlich auch eine gute Option. Ne?
Ja, gut, aber das ist eine Position, die er eigentlich selten spielt. So einen Quatsch würde ich nicht machen, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht, weil links, ich meine, also dafür ist er mir jetzt nicht spritzig genug. Also, ich weiß es nicht. Also, finde ich nicht so gut. Also, ich würde eher so, weißt du, du solltest einen Spieler, der jetzt eh noch nicht so die Bundesliga-Erfahrung hat, jetzt nicht zwingend dauerhaft da spielen lassen, wo er noch nie gespielt hat. Weißt du, was ich meine?
Weiß ich, aber die Spiele, die er gemacht hat, hat er es dann nicht auf links außen, sondern auf rechts außen, kam für Schreckkammer rein, ne?
Ja, stimmt, ja.
Wäre auch nur eine Überlegung. Ich finde es eigentlich mittlerweile ganz gut, dass wir überhaupt diese Überlegung machen können.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
Ich hätte es überhaupt auch gar nicht so erwartet, dass ein Bacalords doch nochmal zu einer richtigen Alternative wird, muss ich echt sagen.
Zustimmung.
Ja, definitiv Zustimmung, ja.
Naja, schauen wir mal.
Was tippt er denn?
Ach ja. Ich habe gegen Stuttgart damals 1-1 getippt, glaube ich, und hatte recht. Ne?
Ah, okay. Nee,
ich hab gegen Frankfurt getippt.
Ach so.
Und es ging 1-1 aus. Das heißt, wenn ich jetzt 1-1 tippe, gewinnen sie 1-0.
ich mag deine Theorie.
dann geht es 2-1 für Frankfurt aus. Also letztendlich 2-0. Aber ich tippe 2-1. Ja, die Logik muss sich jeder verstehen, die aus Westfalen sind manchmal ein bisschen bescheuert.
nee, ich verrücke.
Das ich wiederum gut. Kann ich bestätigen.
Ja, gut, ich sage 1-0 für die Eintracht. Also wird ein enges Ding. Zum Glück habe ich mir davor schon den einen oder anderen Glühwein reingepfiffen, ja. Und bin dann froh, dass die Eintracht irgendwie 1-0 gewonnen hat und dann in die Winterpause geht und mich erstmal und mein Herz ein paar Wochen in Ruhe lässt.
Ja, letztes Spiel der Hinrunde zu Hause. Der Fehm macht ja nochmal richtig die Hölle heiß jetzt unter der Woche. 2-0 für uns.
Super.
Darf man einen Tipp revidieren?
Nein.
Mist.
Warum? Was willst du sagen?
Ich wollte mal ein bisschen antiklimatisch hier werden und sagen, warum sollte es ausgerechnet im letzten Heimspiel klappen?
Ja,
weil.
ja.
wenn nicht jetzt, wann dann? Ja?
Genau. Weil ja, okay. Und die Begründung von Marvin, das ist das Einzige, was hier zählt.
Ja. Vielleicht am ersten Rückrundenspieltag um 18:30 auf dem Samstagabend gegen Hertha, das ist auch super.
Das, ja, aber da kannst du die Siegeserie davon dann zwei gewonnenen Spielen fortsetzen. Ja?
Genau, Nummer vier folgt in München dann.
Ja, oh Gott, das sind so Dinge, da will ich noch gar nicht drüber nachdenken.
Nein, das dauert ja noch einen Monat, bis es soweit ist. Okay, nein, dann bleibe ich beim 2-0, auch wenn ich jetzt irgendwie, je mehr ich drüber nachdenke, das Gefühl habe, dass Augsburg, warum auch immer, einen Punkt mitnehmen wird.
Ja.
2-0, schreib mal 2-0 auf, dann kann ich hinterher sagen.
Guck, ich hab's doch gesagt.
Ja. Ja. Sehr gut. Wenn wir schon gerade bei was war es hier, 2 Monate und tralala sind, der Februar wird ja so ein richtig geiler Fußballmonat für uns.
Ja, weiß man nicht.
Einmal die Bayern, zweimal Dortmund, zweimal Porto.
Ja, gibt zwar nicht viele Punkte, aber wird ganz lustig.
Ja. Ja,
also ich meine, für Fußball-Feinschmecker wird es dann, die kriegen dann auch selbst in Frankfurt, selbst wenn es bei der Eintracht nicht so gut läuft, kriegen sie auf jeden Fall was geboten, das ist ganz klar. Aber ich denke, wenn die Eintracht sich halt einigermaßen bis dahin rehabilitiert hat, kann das insgesamt eine ganz gute Sache werden. Ich meine, gegen Porto, da haben wir ja nichts zu verlieren. Ich meine, das ist ein Wahnsinnsgegner, ja, also muss man sagen, wir haben richtig gutes Los gezogen. Zwar kein gutes Los, wenn du sagst, wir wollen möglichst weit kommen, weil da hast du sowohl mit Porto als auch später mit Swansea oder Neapel ziemlich in die Hose geschissen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja.
Aber wenn du die besiegt hast, dann hast du die halbe Miete wahrscheinlich.
Ja, dann hast du recht. Ja, dann kann kommen, wer will. Ja. Aber ich sag mal so, ich lasse es dahingestellt sein, ob es die Eintracht soweit schafft. Aber selbst Porto mit so einem Jackson Martinez, der mal einen lässigen Marktwert von locker 30 Millionen hat, ja, am Start.
Der wird im Winter verkauft.
An ihren ja, kann gut sein. Ja, den Hulk haben sie auch verkauft, wenn du dir überlegst. Ne?
No.
Aber auch so ein Tier. Also, da muss man mal sehen, was passiert. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig guter Gegner. Ist auch eine schöne Auswärtsfahrt, wenn das klappt. Momentan sind ja die Flugpreise ins Unermessliche gestiegen. Ich hatte gestern Mittag geguckt und war dann total euphorisch. Hab gedacht, geil, 80 Euro. Dann habe ich die Jungs angetrommelt, dann, weil das einer mit der Kreditkarte machen wollte. Und ich meine momentan nicht verfügbar habe. Und dann hat es so lange gedauert, bis wir erst bei 160 Euro waren. Das hätten wir noch gemacht. Und dann zwischenzeitlich, und dann hat er zu lange mit dem Eingeben gebraucht. Das ist auch, ja. Es gibt Leute, die können nicht so gut mit Tastaturen umgehen. Und dann waren wir bei 230 Euro. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt warten wir noch. Und jetzt sind die Preise momentan bei, wenn du Mittwoch bis Samstag, nee, Donnerstag bis Samstag fährst, bei 400 Euro oder 500 Euro Direktflug und 270 Euro mit Umsteigen. Also total konfus.
Müssen wir ja, mal gut, aber das war doch zu erwarten, dass nach der Auslosung quasi die Preise hochgehen. Also da,
auf jeden Fall. Da warten wir jetzt vielleicht auch noch auf das offizielle Eintracht-Angebot. Insofern, naja, lassen wir den Faktor Zeit mal spielen. Aber es zeigt schon wieder die Eintracht-Fans, die sind wieder reisewütig. Alle nach Porto.
Ja, nach ey, Porto. Das Lied, ne?
Alle nach Porto. Ich tue mir aber auch schwer, ne? Hier, jetzt habe ich immer diese Sechsen im Kopf, die Bordeaux und Porto irgendwie falsch ausgesprochen hat. Das mache ich jetzt andauernd auch schon. Ne? Mhm. Aber bin mal gespannt. Da wird es auch wieder einige Eintracht-Fans geben, die auch dort aufschlagen. Wird auf jeden Fall geil. Und in Dortmund bei uns zu Hause im Pokal, wenn wir da gut drauf sind, wenn wir auch in der Liga einigermaßen dabei sind, ist da auch was möglich.
Ja, definitiv. Also,
wir haben schon ein Heimspiel.
Ja, genau. Es ist ein Heimspiel. Ja.
Und schon ist die Chance deutlich höher, als wenn man auswärts in Dortmund spielen würde. Würde man auswärts in Dortmund spielen, würde ich sagen, ja gut, ich mache den Abend irgendwas anderes.
Richtig.
Aber jetzt ein Heimspiel, warum nicht? Man hat 2 Jahre in Folge wirklich gut mitgehalten gegen Dortmund und war auch kann man so sagen, man war auf Augenhöhe.
Auf jeden Fall. Ich sehe das ganz genauso wie du. Und zudem ist es ja so, man weiß eh nicht, wie Dortmund dann überhaupt drauf sein wird. Die haben ja momentan auch ein paar Umstellungsprobleme, um es mal so zu sagen. Aber gut, die werden schon wieder einen schlagkräftigen Kader zusammen haben. Aber gegen Dortmund, wie du richtig gesagt hast, da ist auch bei der Eintracht immer was möglich. Ich habe auch schon viel, das Haus wird eh rappelvoll. Ja, kannst sicher sein, dass es im Gegensatz zu den letzten DFB-Pokalspielen komplett ausverkauft sein wird. Ich habe jetzt schon den einen oder anderen Feiertagsfan von der gehört, der dann angefragt hat, ob denn gegen Dortmund noch Karten verfügbar seien. Ja,
oder bei dir auf der Couch.
Ja, genau.
Wir können ja welche drucken.
Genau, oder in der Therapiebar, da kann sich das jeder gerne angucken, ja. Aber im Stadion wird es schwierig. Naja, da müssen wir dann mal abwarten. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall ein Fußballfestmonat, der aber wahrscheinlich auch sehr ans Herz gehen wird.
Ja, das auf jeden Fall. Man kann, also wenn es ganz scheiße läuft, gehst du da mit 5 Niederlagen raus, ne?
Richtig, ja.
Gehen wir aber mal nicht von aus, dass man zumindest irgendwo, selbst wenn es 5 Niederlagen sind, macht man dabei 5 Kracherspiele, wirklich gute richtig, Spiele. Ja. Ja, drauf geschissen.
Andererseits, es bleibt halt nur zu hoffen, dass die Spieler halt auch so Kracher sind, wie sie sich auf dem Papier jetzt erstmal lesen. Ja? Dann kannst du auch Pech haben, du nimmst keinen einzigen Punkt mit und es werden alles so rotzlangweilige 90-Minuten-Dinger. Ja, dann hast du auch keinen Fußballmonat.
Aber eine Sache sei zu Porto noch gesagt.
Ja.
Habt ihr euch die mal in der Champions League angeguckt?
Nee, noch nicht.
Das ist echt schwach gewesen. Die sind ja gerade mal so weitergekommen. Also weitergekommen. In dem Sinne sind Dritter in der Gruppenliga nur geworden. Da haben sich gegen Austria Wien und beileibe Austria.
Richtig.
Ist ja nun wirklich nicht gerade gut. Ne? Haben sich da auch mehr oder weniger durchgequält. Also Porto ist schwächer, als sie gemacht werden. Ob die Eintracht jetzt natürlich stärker ist, als sie in Portugal gemacht wird, was ich heute im Blog G gelesen habe, dass die Portugiesen sich mehr oder weniger in der Hose machen. Durch die Blume gesagt natürlich. Das glaube ich natürlich auch nicht. Aber ich glaube, die Differenz zwischen Porto
ja, ist schlimm, ne?
Die Differenz zwischen Porto und Frankfurt ist nicht
so groß. Ist nicht groß, so groß, ne.
Absolut nicht. Und da kann man, du spielst erst auswärts.
Ja.
Wenn du da, wie auch immer, ein 1-1 mitnimmst, 2-2, richtig, meinetwegen auch ein 2-1, mit unseren Fans, und da die Bude wird voll sein, es wird ausverkauft sein.
Ja,
obwohl die Preise astronomisch hoch sind, wie ich schon mitbekommen habe, irgendwie der Oberrang statt 22, 36 Euro.
Okay.
Irgendwie sowas. Das ist schon krass.
Ja, aber trotzdem wird die Hütte voll sein. Und du kannst davon ausgehen, dass auch in Porto da jede Menge Adler-Anhänger unterwegs sein werden. Also das Ding wird halt auch da wieder rappelvoll werden.
Oh ja, jetzt habe ich schon von einem Fanclub gehört, der jetzt anscheinend eine Maschine chartert. Ja.
Warum auch nicht?
Da werden einige mit der Überlegung kommen, ja. Also
das kann man mal machen. Und Dominik, du bist ja dann zum Heimspiel dann wahrscheinlich auch auf meiner Couch anzutreffen. Ne?
Und ich bin noch unbesiegt.
Ja, siehst du mal.
Warum? Im Waldstadion.
Hier, wollen wir dich nicht jetzt gleich für das letzte Spiel gegen Augsburg noch einfliegen lassen, mal schnell, ja?
Ich überlegte gerade, ob wir nicht einfach für die komplette Rückrunde da irgendwo festbinden.
Das Ticket ist kein Problem, aber die Spritkosten, ne?
Naja, genau, ja.
Können wir nicht noch schnell irgendwie eine Bahncard 100 organisieren?
Wenn ihr das wollt,
aber dann bitte bis nach Turin, ne?
Auch. Hier, Dominik, klau doch einfach vom Harry die Bahncard 100.
Böser Insider, aber ja, das kann ich nur im Netzhemd machen.
Ja, stimmt, ja. Naja, gut. Müssen wir mal sehen, aber wie gesagt, Porto ist natürlich ein guter Zusatz, aber was egal bleibt, auch wenn die Spiele schlecht werden, ist ein finanzieller Zugewinn.
Ja.
Ne? Mhm. Das ist sowohl jetzt im Pokal, als auch
das
natürlich
musst du teilen im Pokal das.
Ja, gut, das schon, aber trotzdem auch TV-Gelder jetzt nochmal, ne? Ist auch eine ganz gute Sache, wird ja auch übertragen.
Ja.
Dann halt auch Porto. Allein, dass wir die nächste Runde erreicht haben, was denkt ihr denn? Werden wir von dem Geld, was wir jetzt eingenommen haben, auch irgendwas investieren? Also man hört ja von der Eintracht selbst, ist so ein bisschen nebulös, wir wollen eigentlich gar nicht, aber vielleicht, wenn irgendwas wird. Wie sieht's aus? Was ist da eure Denkweise?
Ich habe da zwei Gedanken zu, außer René will jetzt unbedingt noch was sagen.
Also ich denke, dass es eine Verpflichtung im Winter geben wird, es wird aber auch nur eine sein. Tendenziell jemanden für die Abwehr, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich würde ja hoffen auf einen nominellen Innenverteidiger, aber ich glaube, dass Hübner da wieder irgendein Kunststück vollführt. Aber die werden das Thema noch nicht vollständig ausdiskutiert haben. Du hast halt einfach da zwei große Fronten. Die einen sagen, ja, wir verpflichten noch einen. Und dann hast du halt einen Bruchhagen, der so ein bisschen Dagobert-mäßig da auf dem Geldhaufen sitzt und sagt, nein, meins. Hm. Das wird noch harte Diskussionen geben.
Hm. Also man hörte ja, es sind 10 Millionen wohl zusätzlich. Ne? Mit Euroleague, wir sind alleine in der Euroleague. Das heißt, der ganze Pott gehört uns. Der ist nicht groß, aber der gehört trotzdem uns.
Ja.
Das heißt, Kabel 1 vermutlich wird auch jedes Spiel übertragen. Das gibt auch nochmal ein bisschen Kohle.
Auch geil eigentlich, ne?
Wenn ich da nicht völlig falsch informiert bin.
Ja.
DFB-Pokal, Heimspiel und Live-Spiel, ARD, ZDF, ist ja auch völlig egal. Das gibt alles Kohle. mit 10 Millionen kannst du natürlich was anfangen.
Ja,
du kannst dir gute Leute damit holen. Du kannst sogar 3-4 gute Leute damit holen. Andererseits denke ich einfach, gewinnt Frankfurt jetzt gegen Augsburg, wird man maximal einen Contento ausleihen, der sowohl Linksverteidiger spielen kann, als auch in der Innenverteidigung, was vielleicht von der Verpflichtung her gar nicht mal so undumm wäre.
Mhm. Undumm! Undumm.
Verliert man jetzt allerdings gegen Augsburg, dann muss man fast schon zweigleisig planen. Ja. Weil du wirst bis zum 31. Januar wird nichts irgendwie entschieden sein, ob du nun weiter unten drin bleibst oder nicht.
Ja.
Gut, ein Sieg gegen Augsburg ist jetzt auch nicht entscheidend, ob du unten drin bleibst oder nicht, aber man kann ein bisschen ruhiger planen. Das heißt, du musst rein theoretisch zweigleisig planen. Und wir wissen alle noch, wie teuer das vor 2 Jahren war. Das heißt, diese 10 Millionen könntest du dann als Bonus mit in eine zweite Liga nehmen und sagen, wir haben zwar Verlust gemacht, aber wir konnten es uns leisten.
Gibt
man das Geld aus und steigt trotzdem ab, dann sieht es zappenduster aus.
Ich glaube, das ist halt auch eher so die Theorie dahinter, dass wir halt einfach in der Liga momentan zu schlecht stehen und man halt eben genau vor diesem Verlust mit einem möglichen Abstieg rechnet und dann also sagt, okay, beiseite legen, ja, ab aufs Sparbuch damit, dass wir es dann Mitte nächsten Jahres rausziehen können. Die Leihoption ist natürlich gar nicht verkehrt, habe ich gerade eben gar nicht drüber nachgedacht. Hübner ist ja gerne mal einer, der einfach auch mal einen Spieler ausleiht. Also das kannst du natürlich dann auch machen. Ja?
Ich weiß nicht, also ja. Contento wäre für mich sogar fast einer der Wunschspieler.
Finde ich auch eine gute Überlegung.
Wenn er München spielt, das ist ja nicht so oft, völlig souveräne Leistung, ist ein Mann, den du links als auch in der Innenverteidigung einsetzen kannst, hat Bundesliga-Erfahrung und ist schlechter als sein Ruf, besser als sein Ruf, meiner Meinung nach.
Hast du vollkommen recht, das ist eine sehr, sehr gute Überlegung von dir, Dominik. Habe ich jetzt auch, den hatte ich mal irgendwann mal auf der Rechnung, aber dann hat er auch wieder öfter gespielt und dann war er auch verletzt, hatte ich dann gar nicht mehr. Richtig, also wenn der zu haben ist, der hat erst 3 Bundesligaspiele für die Dortmund, für den BVB in dieser Saison gemacht. Das wird auch.
Bitte? Das ist schon gut, ich wollte den Porto-Witz so reinmachen.
Ja, okay, alles klar. dann ist es so, dann wäre das natürlich eine super Option, wenn er die Intention hat, auch wirklich per Laie zu wechseln. Also ich meine, er sollte ja selbst wissen, dass wenn er irgendwo mal was werden will, dann sollte er zumindest leihmäßig irgendwo anders hinwechseln, weil bei den Bayern haben es nicht ganz so viele geschafft. Ich erinnere da auch an Lahm, der dann mal nach Stuttgart gegangen ist. Naja gut, also wenn Contento jetzt auch, der ist jetzt auch schon 23, sich mal dauerhaft in der Bundesliga festsetzen will, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich sag mal so, der würde einem Jagba und auch einem Otschipka die Hölle heiß machen hier auf der linken Position. Und wenn er für die Innenseite auch zur Verfügung stellen, ich habe ihn jetzt in der Innenverteidigung noch nicht spielen sehen, aber wenn das natürlich auch eine Option für die Innenseite wäre, dann wäre das perfekt. Denn Fakt ist, ich halte es für fahrlässig, in der Innenverteidigung keinen mehr zu holen. Ich würde halt sagen wir mal, egal wie es läuft, aber natürlich auch selbst wenn wir gegen Augsburg gewinnen, musst du eigentlich für die Innenverteidigung jemanden holen und ein richtig guter Innenverteidiger, ein richtig guter, weil du willst keinen Scheiß holen, der kostet 5 Millionen.
Ja, die wirst du da halt mindestens investieren, das werden sie aber nicht tun. Also aber die werden keine 50% von der Kohle ausgeben. Never ever.
Das ist natürlich, ja gut, okay, dann spielst du halt mit einem Wagen. Ich meine, ich will ja jetzt auch keinen holen, der jetzt halt sonst nirgendwo was gerissen hat, sondern ich würde halt jemanden holen, keine Ahnung. Die Frage ist, ja, du wirst Leute nicht bekommen, also wenn ich zum Beispiel ganz gut finde, der spielt bei Kuba in Krasnow da, beim FK in Krasnow, dann wirst du leider nicht bekommen, aber ein Andreas Granqvist hier von Schweden, das ist ein Nationalspieler, das ist ein Innenverteidiger, ein baumstarker Typ, ja, der ist 1,92 Meter groß, das ist ein Innenverteidiger, der bringt dich auch weiter, ja, der hat davor bei Genua relativ erfolgreich gespielt, ist aber jetzt noch nicht lang in Krasnow da, das ist ein Spieler, wo ich sagen würde, an dem können sich die Spieler auch aufrichten, ja, also irgendwie, ich habe da so einen nordischen Baum irgendwo in Erinnerung, ja. Ja, der, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber das wäre so ein Spielertyp, der Eintracht vielleicht auch wirklich mal ganz gut tun würde. Wir hatten es schon länger nicht mehr, dass wir so auch Baumstämme in der Innenverteidigung hatten. Ich glaube, der letzte war der Kyriakos, an den ich mich noch positiv erinnern kann. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber da musst du halt Geld in die Hand nehmen. Aber wie du schon gesagt hast, das wird die Eintracht wahrscheinlich dann eher nicht machen. Aber wir haben schon mal nicht in der Innenverteidigung investiert und sind dann damit auf die Nase gefallen. Und vielleicht sollte uns das ein mahnendes Beispiel geben.
Also, dass da irgendwas passieren muss, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig.
Yep. Ja.
Andererseits, wenn alle fit sind, hast du 4 Stück. Bei den Kempf will ich jetzt, der müsste mittlerweile auch einen Schritt weiter sein als vor einem Jahr.
Ja, aber du hast halt nach wie vor diese hohe Belastung. Ja? Du stehst in der Liga schlecht, du kannst es dir eigentlich auch nicht erlauben, ohne Verstärkung da reinzugehen, weil wenn halt einer ausfällt oder sogar im schlimmsten Falle 2, dann eierst du wieder rum. Mhm. Ja? Du hast du einen bitte? Monat, der randvoll ist mit Spielen, und wenn du es halt wirklich schaffst, auch noch im Idealfall in beiden Wettbewerben weiterzukommen, dann hast du auch längerfristig noch diese Belastung. Mhm. Also das Risiko würde ich nicht eingehen wollen als Trainer. Ich glaube auch, dass Feder ordentlich Druck machen wird.
Würde ich als Trainer natürlich auch machen, aber sind wir doch mal ehrlich. Wie realistisch ist es, dass man im DFB-Pokal und Euroleague weiterkommt?
Ja, gut, das ist... Ja.
Pferde kotzen und so weiter, ne?
Ja.
Also tendenziell würde ich momentan von der Situation und von den vergangenen Spielen her sagen, ist das Weiterkommen gegen Porto wahrscheinlich einfacher als gegen Dortmund, gefühlt.
Ja, ja. Aber wie so ist es, es ist immer tagesformabhängig. Ne?
Ja,
wenn
natürlich.
Die Eintracht einen geilen Lauf hat, dann läuft alles. Und dann
ja, nicht nur wir, wenn die Fans scheiße drauf sind, wenn der Gegner irgendwie stark ist, ja. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was Dortmund für Spiele vorher hat oder irgendwas oder danach. Wenn die da irgendwie gefrustet sind und einen schlechten Tag haben und sich quasi an uns abreagieren wollen, dann hast du halt auch verloren. Ja.
Naja, aber die Eintracht muss im Endeffekt in der Winterpause halt auch zur eigenen Stärke zurückfinden. Und wenn wir das jetzt, wie gesagt, wenn wir jetzt Augsburg gewinnen, um nochmal aufs Hauptthema zurückzukommen, dann sehe ich dem Ganzen auch gute Dinge entgegen. Dann habe ich nicht so ganz das negative Gefühl, dass wir in der Rückrunde noch zu sehr damit belastet sind. Natürlich wirst du bis zum Ende der Saison, glaube ich, schon in den unteren Regionen dich befinden. Ich denke nicht, dass wir am Ende des Tages mit Platz 9 rechnen können. Nee. Aber wenn es Platz 12 wird, ist es auch noch akzeptabel. Ja, aber das wäre halt jetzt die einzigartige Möglichkeit, sich von den ganz unteren Tabellenregionen zu entfernen. Das muss halt jetzt auch klappen. Und dann schauen wir mal. Aber wie der Dominik das schon sagt, natürlich haben wir, wenn wir noch einen Innenverteidiger holen, eigentlich sind wir in einer ziemlich guten Position dann, aber ich denke, wir müssen den Innenverteidiger halt auch holen, und ich würde sogar noch weitergehen und ich würde für die Offensive, da fehlt uns ja der Eigner doch momentan sehr, das hat ja der Marc auch gerade geschrieben, das merkt man schon, also ich finde, dass man in der Offensivbewegung an Eigner mit seiner Schnelligkeit einem fehlt. Ich würde mal überlegen, ob ich mal den Weg Richtung Darmstadt auf mich nehme und Marco Seiler, über den habe ich heute auch was geschrieben, wenn man anguckt, der ist zwar unglaublich torungefährlich, der spielt bei Darmstadt, aber der ist so spritzig und ist so ein cooler Typ. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich habe vielleicht einen Nahen an dem gefressen, aber ich würde mir den auf jeden Fall mal angucken. Der ist zwar auch schon 28 Jahre, aber vielleicht wäre das auch einer, der irgendwie den Weg von der Bundesliga, von der dritten Liga in die Bundesliga doch erstaunlich gut schafft. Man könnte es mal probieren. Und der wird zumindest nicht teuer als Backup für die Seiten, vielleicht auch für eine hängende Spitze. Mein Wort zum Drunter. In Sachen Scouting.
Scouting-Fuchs Marvin.
Ja, das hat er schon das ein oder andere Mal bewiesen, dass er das kann.
Ich habe den Kai ja nicht zur Eintracht geholt.
Ja, jetzt macht das Thema nicht wieder auf. Alex ist zwar nicht mit dabei, aber das hagelt Kommentare im Nachhinein.
Stand, glaube ich, bei Blog G heute auch, ne, in den Kommentaren, dass ein Kajo doch einer wäre für ein Spiel gegen Porto. Schießt da ein Tor und wird für 15 Millionen wieder verkauft.
Weißt du, was das Bittere ist? Der Kajo ist der Spieler mit den meisten Toren bei Zürich momentan. Muss ja mal geben.
Die Frage ist jetzt, ist er mittlerweile so gut oder sind die anderen so schlecht?
Die anderen sind so schlecht.
Ich glaube, es ist so ein Mix aus beidem, ne? Weil ich glaube, Zürich mit Wundertrainer Skippe ist ja mittlerweile auf dem dritten Rang. Die waren ja die ganze Zeit Zweiter, jetzt sind sie eher auf dem dritten Rang. Aber sind ja, eigentlich kann er so kacke. Ja? Aber gut.
Bis zur Winterpause, dann wird nur gesoffen statt trainiert.
Ich bin mal gespannt, ja. Hab das auch noch so mit einem Auge im Blickfeld. Ja, ich glaube, im Winter wird sowieso einiges noch verkauft. Mal schauen, wie es da weitergeht. Aber wie gesagt, Kajo mit 7 Toren in 15 Spielen, gar keine so schlechte Quote.
Das ist echt okay.
Ja.
Den könnte man mal verpflichten.
Aber ich merke schon, wir kommen immer wieder auf den Kai zu sprechen, das lässt uns nicht los.
Wir kommen definitiv nicht von dem Kerl weg, nein.
Hätte es damals schon das Internet gegeben, würden wir heute noch über die super armenischen Verpflichtungen Adrian Dashi und Edi Martini sprechen. Über die spricht heute keiner mehr, weil es damals das Internet nicht gab.
Und Ivica Morna.
Morna ist ein Typ für sich. Ist er eigentlich noch Manager bei Portsmouth? Man weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Nun gut.
Gut, wir schweifen ab. Ich würde sagen, wir machen den Sack für die Woche zu. Wir haben noch ein Spiel und dementsprechend müssten wir auch noch irgendwie eine Folge unterkriegen.
Ja.
Das wird aber alles ein bisschen schwieriger als gedacht. Oder da ist dieses Weihnachten und diese Feiertage dazwischen. Wir gucken mal, was wir organisiert kriegen. Wir werden auf jeden Fall kurzfristig über die bekannten Kanäle sagen, was es da an Terminen gibt. Also eine Folge werden wir auf jeden Fall noch machen, aber wann genau steht noch nicht fest. Also da einfach mal auf die Kanäle gucken, wir werden euch informieren. Ansonsten freuen wir uns auf ein schönes Fußballwochenende, das letzte in diesem Jahr. Hoffen auf die Eintracht am Freitag und auf einen schlechten Tag von Augsburg und ein paar Toren. Und dann melden wir uns danach in irgendeiner Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. So schön abmoderiert und dann spielt mir hier der Computer einen Streich.
Ich dachte schon, was ist denn jetzt los?
Ja, ja. Das ist die Stille. Ich dachte, wir spielen mal Stille ein.
Ich denke,
Stille Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht und jetzt der zweite Versuch.